In der Konzeption des Matthäusevangeliums liegt das letzte Essen Jesu mit seinen Freunden, Jüngern, zwischen dem Verrat des Judas und der Ankündigung der Verleugnung des Petrus. Ich finde das sehr interessant, dass das gerahmt ist. Also das letzte Essen hat ein negatives Vorzeichen und ein negatives Nachzeichen. Und in der Mitte dieses Gemeinschaftsmahl, also dieses Essen Jesu mit seinen Jüngern ein letztes Mal. Was war das jetzt? Ein normales Essen oder was für ein Essen? Hat es eine Tradition? Steht es in einer Geschichte? Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein besonderes Essen, denn es ist das letzte Essen. Ich meine, das muss man sich jetzt mal klar machen. Jesus weiß, dass er zum letzten Mal mit seinen Jüngern zusammensitzt. Er sieht kommen, was kommen muss. Er drückt es mit dem Satz aus: Meine Zeit ist nahe. Schaut man jetzt in den griechischen Text, dann hat man quasi ein Aha-Erlebnis, denn dort steht wörtlich, ich lese es mal auf Griechisch vor: Ho kairos mou engus estin. Wenn man das jetzt wörtlich übersetzt oder so nah am Text übersetzt, dann muss man das so übersetzen: Der Kairos, also mein Kairos, mein Höhepunkt quasi, eng ist er. Also engus kann man natürlich mit nahe übersetzen, aber auch mit eng oder ja, auf jeden Fall, mein Kairos ist nahe. Das heißt, Jesus sieht die Zeit, die kommt, als Höhepunkt, als Vollendung. Das sagt mir auch, der Kairos ist da, das ist der Höhepunkt, das ist die Spitze eines Ereignisses. Also der Kairos ist da, genauso wie bei seinem Schrei am Kreuz steht im griechischen Text Mega. Das ist natürlich wie ein Megaphon, das ist kein stummer Schrei, das ist ein lauter Schrei, wie wenn er ein Megaphon vor dem Mund hätte. Ja, so laut ist der Schrei, quasi so laut, ein Verstärker über einen Verstärker, quasi so laut, dass die ganze Welt hören muss. Wer sagt denn, dass Opfer still sein müssen? Im Gegenteil, der Schrei Jesu am Kreuz ist quasi eine Rechtfertigung, eine Ermutigung für Opfer, ihr unschuldiges Leid, das Leid, das ihnen zugefügt wurde, laut hinauszuschreien in die Welt, damit es wirklich alle hören. Die anderen, die ihnen das Leid zufügen, die sind ja schon laut, aber die sollen übertönt werden. Ja, darum geht's. So, und hier ist also der Kairos. Er weiß um seinen Kairos, er ahnt es, dass sein Kairos ihn quasi schon auf den Leib rückt. So könnte man das Engus vielleicht übersetzen. So. Und das ist der Zeitpunkt jetzt. Da muss noch ein bisschen Zeit bleiben, um jetzt ein letztes Mal mit seinen Jüngern zu essen. Jetzt ein letztes Mal. Jetzt denkt vielleicht der eine oder die andere, ja, irgendwann ist halt das letzte Mal und man muss halt auch das immer in Rechnung stellen, dass irgendwann mal was das letzte Mal ist. Aber ja, das ist ja weit weg. Letztes Mal, ja, das war natürlich bei Jesus so, aber jetzt bin ja erst so und so alt. Das letzte Mal, vielleicht der letzte Atemzug oder der Tod oder was weiß ich, das ist für mich weit weg. Also beschäftige ich mich erst gar nicht. So, aber langsam. Ich versuche mal, das letzte Mal in den Alltag, in unseren Alltag umzusetzen, die wir hier auf dieser Erde noch leben und atmen dürfen. Ein letztes Mal. Wie ist es eigentlich, wenn wir ins Bett gehen? Ich sage ein letztes Mal. Warum? Weil wir ein letztes Mal diesen vergangenen Tag wahrnehmen und uns von ihm verabschieden. Wie ist es eigentlich, wenn wir morgens aufwachen und aufstehen? Ich sage ein letztes Mal, und zwar vorausschauend, wenn man davon ausgeht, dass man das Ende des Tages erreicht, also den Abend, dann weiß man doch schon am Anfang, dieser Tag, der jetzt beginnt, ist der letzte Tag dieses Tages, die letzte Zeitspanne dieses Tages. Also auch, ich trete ein quasi in eine Zeitdimension dieses Tages, der enden wird, ein letztes Mal. Wie ist es eigentlich, wenn ich frühstücke? Natürlich setze ich mich wie selbstverständlich an den Frühstückstisch, aber ich weiß doch, das geht vorbei. Dieses eine Frühstück geht vorbei. Also bevor ich es beginne, weiß ich schon, es endet ein letztes Mal. Und so ist es mit allen Mahlzeiten. Wie ist es eigentlich mit einer Urlaubsreise? Natürlich freut man sich auf den Urlaub, ja? Man tritt ihn an, ja? Man fährt nach Genua, steigt in die Fähre ein, fährt nach Sardinien, verbringt dort 4 Wochen, übersteht die auch heil einigermaßen, fährt wieder zurück und auf der Rückreise weiß man, das war der Urlaub. Möglicherweise war es der letzte. Wer weiß es? Ein letztes Mal. Und so könnte ich ständig weiterfahren und weiterfahren und weiterfahren. Das heißt, dieses letzte Mal erleben wir ständig. Und deshalb meine ich, wäre es ganz gut und hilfreich und auch segensreich, wenn man für sich in seinem Kopf, in seinem Herzen, in seinem Gemüt festsetzen könnte, dass man abschiedlich lebt. Wir leben permanent im Abschied. Im Abschied nehmen. Das ist jetzt gar nichts Schlimmes, das muss einen auch gar nicht depressiv machen. Im Gegenteil, das kann einen entlasten. Das kann einen sogar fröhlich und gelassen machen. Einfach diesen Gedanken mal zulassen. Zurück zum letzten Mal Jesu. Es heißt, am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Da kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo willst du, dass wir das Passahlamm zum Essen bereiten? Das ist eine ganz normale Äußerung oder Frage von Juden. Wo feiern wir das Passahlamm, das Passafest? Also sozusagen das jüdische Ostern. Ja, wie auch immer. Also es gibt eigentlich kein jüdisches Ostern, aber es ist der Zeitpunkt, ne? Der Zeitpunkt der Geschichte. Das heißt, die jüdische Gemeinde feiert ihr Passa, ihr in Anführungsstrichen Ostern. Was ist das eigentlich für ein Fest? Und was meint dieser Tag der ungesäuerten Brote? Was hat es damit auf sich? Der historische Kontext dieses Passafestes ist die Erinnerung des jüdischen Volkes an seine Befreiung aus Ägypten. Jetzt meinen manche, das sei ein heroischer Auszug gewesen, ein triumphaler Auszug aus der Gefangenschaft und der düpierte Pharao muss machtlos zusehen, wie seine Sklaven, also die Arbeitskräfte, die er gebraucht hat für seine Bauunternehmen, unter anderem die Pyramiden, ja, diese unbezahlten Arbeitskräfte, wie jetzt die da quasi von ihrem Anführer Mose triumphal aus Ägypten ausziehen, ja, Pustekuchen, das war eine nächtliche Flucht, nichts anderes. So, wenn's schnell gehen muss, was heißt es dann fürs Brotbacken? Das heißt, da kann man dann nicht lange einen Sauerteig ansetzen und warten, bis der Herr, der Gnädige, dann so weit ist, dass man ihn in einen Teig untereinarbeiten kann, damit daraus ein schönes, wunderbar schmeckendes, wohlschmeckendes Brot wird, ein sogenanntes Sauerteigbrot. Aber man muss ja was essen. Was macht man stattdessen? Und da gibt es im zweiten Buch Mose eine Bestimmung, und ich lese die mal vor, im Kapitel 12, Vers 18 folgende. Am 14. Tage des ersten Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum Abend des 21. Tages des Monats. Also 7 Tage lang, sodass man 7 Tage lang keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, auch ein Fremdling oder ein Einheimischer des Landes. Ja, das Letzte, das lassen wir jetzt mal weg, aber die Bestimmung, dass kein Sauerteigbrot gegessen werden darf, ist natürlich jetzt, wenn man es aus dem historischen Kontext nimmt, muss ich schon fragen, was soll das jetzt hier? Aber es ist natürlich die Situation vor der Flucht aus Ägypten. Natürlich mussten sie sich stärken und da kann es keinen Sauerteig geben, ja, weil das Brot muss schnell gebacken werden. Es muss schnelles Brot sein. Es muss Fluchtbrot sein. Und wie wird dieses Brot angefertigt? Mit Mehl und Wasser, ohne Sauerteig. Und diese Tage, diese Erinnerung an dieses Fluchtbrot und dieses Fluchtbrot, diese Bestimmung über dieses Fluchtbrot hat jetzt eben Eingang gefunden in die Feier des Passafestes. Zur Begründung heißt es im Kapitel 12, Vers 17, also im zweiten Buch Mose in der Tora: Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tage habe ich euch aus Ägypten geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen, als ewige Ordnung. Also alles in Ordnung an diesem Tag, am Beginn dieser 7 Tage, hat Jesus also mit seinen Jüngern wie in jeder anderen jüdischen Familie das Passa-Lamm gegessen, wird ein Lamm geschlachtet als Symbol der Unschuld und vor allem sein Blut, ja, das schützt vor dem Tod. Hat er da, also wie alle anderen auch, das Passa-Lamm gegessen und das Passafest gefeiert, die Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei. Und dann stehen natürlich auf dem Tisch überall Dinge, die an die Zeit in Ägypten erinnern, eine Schale mit Wasser und Salz drin, ja, das ist das Tränenwasser, weil Tränen ja nach Salz schmecken, ja, und dann schmecken sie das und dann wissen sie sozusagen, das waren unsere Tränen, es wird dann so eine Gleichzeitigkeit hergestellt. Wieder auch eine Schüssel, die nennt sich Charoset, der Inhalt, das ist ein brauner Brei, so mit Mandeln, mit Nüssen und so weiter. Und die Farbe braun erinnert an die Ziegel, die hergestellt werden mussten im Sinne einer Sklavenarbeit. Dann liegen da auch bittere Kräuter, die sollen an die bittere Zeit in Ägypten erinnern. Dann liegt auf dem Tisch auch ein gekochtes Ei, was für das Leben steht, für die Hoffnung auf Leben. Und es sind da natürlich auch Kelche, aus denen dann Wein getrunken wird. Aber nicht so wie bei einem Weinfest am Kaiserstuhl, sondern immer nur ganz gezielt wird dann eben ein Kelch getrunken, also einmal ein Becher ausgetrunken, zum nächsten Gang und so weiter und so weiter. Wie in jeder anderen Familie auch, haben die Jünger mit Jesus das Passahlamm gefeiert. Jetzt habe ich gerade Familie gesagt, ja, das ist halt der Unterschied. Weil diese Feier war keine Familienfeier, das war eine außergewöhnliche Feier. Weil normalerweise sagt dann der Hausvater, stellt dann die Frage, was unterscheidet diese kommende Nacht? Das wird ja am Abend gefeiert, ja, so, nur es war ja auch nachts die Flucht. Ja, was unterscheidet diese kommende Nacht von den anderen Nächten des Jahres? Und da muss das jüngste Familienmitglied sagen, ja, diese Nacht unterscheidet sich von den anderen Nächten des folgenden Jahres oder des zurückliegenden Jahres, egal, dadurch, dass diese Nacht wir befreit wurden aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit hinein. Ja, das ist der Unterschied, sozusagen der. Die Zusammensetzung der Feiernden ist hier bei Jesus nicht seine Familie, sondern seine Jüngerschaft. Ist ja auch sowas wie seine Familie, aber eben nicht im biologischen Sinne. Ja, und dann heißt es da, und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen. Das wird jetzt so zwar übersetzt, aber natürlich gab es damals keine Tische, sondern die sind natürlich am Boden gelegen, ja. Und es gab einen kleinen Tisch, wo das alles gerichtet war. Und da sind die gesessen und haben dann gegessen. Das erste Wort, das Jesus sagt, ist ein Wort aus seiner betrübten Seele. Das ist, glaube ich, etwas ganz Heftiges, was er da sagt, weil es natürlich klar die Störung war. Also die Energie, die dieses letzte Essen, dieses Abschiedsessen komplett gestört hat. Es hat ihn gestört, ja, es hat ihn verstört. Und jetzt war für ihn die Frage, sage ich das jetzt oder sage ich es nicht? Tue ich so, als ob, oder sage ich es? Und es ist jetzt, glaube ich, recht müßig zu überlegen, warum er es gesagt hat. Er hätte es ja auch für sich behalten können. Es stand ja eh schon fest, was er da ausspricht. Aber ich will da jetzt gar nicht groß rumspekulieren, sondern er sagt, einer von euch wird mich verraten. Mit diesem Satz ist keine Frage, wird mich einer von euch verraten? Es ist keine Frage, es ist ein Satz, es ist eine Tatsache. Das heißt, er weiß, dass er verraten werden wird. Interessant ist, dass Jesus aber nicht sagt, wer. Und damit setzt er natürlich auch einen Punkt, nämlich die sind natürlich jetzt komplett konsterniert alle. Ja, das Essen ist irgendwie gestört und unterbrochen. Und alle fragen sich, ja, bin ich das jetzt? Wie kann er behaupten, dass einer ihn verraten wird? Und natürlich war das Essen dann komplett eingetrübt. Die Reaktion der Jünger wird auch berichtet, sie waren sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Ich meine, es muss man ja selber wissen, gell, ob man jetzt sich entschieden hat, Jesus zu verraten. Ja. Und jetzt sagt dann Jesus, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht. Es können jetzt natürlich viele Schüsseln sein, das ist jetzt nicht eine Schüssel gemeint, ich habe die vorhin aufgezählt. Also im Grunde könnte es jeder sein, ich sage es mal so. Weil man hat auch gleichzeitig, das ist ja eine Gleichzeitigkeit, wer die Hand mit mir. Jesus nimmt jetzt nicht irgendeine Hand und sagt, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der verrät mich. Er setzt ja auch nicht auf einen Zufall. Ja? Also wenn er das sagt, die greifen ja alle irgendwie spontan da rein und so weiter. Also könnte es eigentlich jeder sein. Ja. Auf jeden Fall fügt Jesus dann dieser geäußerten Tatsache, dass er verraten werden wird, noch ein Drohwort an, beziehungsweise eine Drohung eigentlich. Ja, quasi ein Fluch, wenn man so will. Ja, eigentlich schon. Denn es heißt, er sagt, es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Der stärkste Fluch, den ein Mensch aussprechen kann, Hiob hat es zum Beispiel gemacht, ist der, dass man den Tag seiner Geburt verflucht oder sich wünscht, dass man nie geboren worden wäre, weil das bezieht sich dann eben nicht nur auf dieses Geborenwerden, sondern auch auf den, der wollte, dass ich auf diese Welt komme. Nämlich meinen Schöpfer. So, und das sagt Jesus hier. Also seine Wut oder seine Enttäuschung, was auch immer, war nicht zu ermessen, war riesengroß. Ja gut, und dann der Judas, und dann fühlt er sich natürlich ertappt, er hätte es ja auch für sich behalten können und fragt dann Jesus, bin ich's? Und dann sagt Jesus, klar, du bist es, aber man hätte genau sagen, du weißt doch Bescheid, dass du es bist, oder? Was soll jetzt diese Heuchelei hier? Und jetzt könnte man doch meinen, das Essen ist vorbei. Es ist aber nicht vorbei, es geht weiter. Aber was jetzt kommt, steht natürlich unter dem Vorzeichen dieses Wissens, dass Jesus verraten wird. Ja? Und unter dem Vorzeichen, unter diesem Einfluss, da kommen jetzt diese Worte, die wir auch bei unseren Abendmahlsfeiern eben dann auch sprechen. Dann nahm Jesus das Brot, also dieses Häuptlingsbrot, dieses Fluchtbrot, was sich ja dann quasi etabliert hat in diesen Obladen, ja, Obladen, die man oder diese Hostien, die man in der katholischen Kirche bekommt, das sind ja quasi aus Mehl und Wasser gemacht, ja, die schmecken nach gar nichts, so. Und hat er das genommen, gebrochen, als Sinnbild für seinen gebrochenen Körper, hat es ausgeteilt und dann gesagt, nehmt und esst es. Und damit hat er gesagt, so, ja, ich werde verraten, das ist die Tür zu dem, was meinem Körper passieren wird. Er wird nämlich gebrochen werden. Und dann hat er einen der Kelch genommen, man weiß jetzt nicht welchen, die ja sowieso getrunken werden beim Pessach, ne? Und hat dann den eben gesagt, jetzt trinkt, ja, und der Inhalt ist immer Rotwein, der da getrunken wird, das steht für mein Blut, das vergossen wird. So, und dann wussten die Jünger Bescheid, dieses Ereignis dieser Worte ist sozusagen das Vermächtnis, dass die Zeit der Kairos jetzt tatsächlich vor der Tür steht. Aber eben nicht wie damals in Ägypten werden die, die im Haus sind, geschützt werden durch das an die Türpfosten gestrichene Blut des Lammes. Das hat sie ja vor dem Tod bewahrt. Sondern die, die jetzt hier im Haus sind, ja, das ist ja eine Umkehrung der Situation, nämlich der, dessen Blut jetzt vergossen werden wird und dessen Körper gebrochen werden wird, der wird eben nicht verschont, der wird rausgehen müssen und der Tod wird ihn ereilen, ja. Aber der, der dann am Kreuz gebrochen sein wird, dessen Blut wird die ganze Welt schützen vor dem Tod, wenn sie an ihn glaubt. Weil er den Tod nämlich am Kreuz einbindet in das Leben, sodass er seine Machtbefugnis verliert. Das ist der eigentliche Sinn dieses Essens, ja, diese tiefe Bedeutung, die man dann natürlich auch irgendwo erahnen kann, ja, mit der entsprechenden Kenntnis der Geschichte innerhalb derer dieses letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern gefeiert wurde und auch eben durch diese Feier einen besonderen Charakter bekommen hat, durch verschiedene Aspekte, die ich gerade dargestellt habe. Interessant jetzt auch, wie es nach diesen sogenannten, wie wir sagen, Einsetzungsworten zum Abendmahl weitergegangen ist. Da hat Jesus gesagt, also er wird nicht mehr vom Wein trinken, er wird kein Wein mehr trinken, bis zu dem Tag, an dem er dann im Reich seines Vaters, also im Himmel, in der jenseitigen Welt, es wieder trinken wird. Das ist eine komische Mischung von Ende machen und aufkommender Freude eigentlich. Denn einen guten Tropfen Wein trinken, den gab es ja damals auch schon, ja, ist ja eigentlich eine schöne Aussicht. Ja, der Wein erfreut ja das Menschenherz, heißt es im Psalm. Ja. Aber Jesus wird es nicht mehr trinken. Das heißt, er wird auch tatsächlich kein nächstes Passa-Lamm mehr feiern. Das wird er nicht mehr machen. Das war wirklich das letzte Essen. Und jetzt ist es wirklich vorbei. Er sagt, ich werde keinen Wein mehr trinken. Das heißt, er wird jetzt nicht zum Weinhasser, ja, also er wird jetzt nicht zu einem, der keinen Wein mehr trinken wird. Darum geht es nicht, sondern er wird dieses Fest nicht mehr feiern. Das heißt, es war wirklich das letzte Mal, dass er dieses Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, ein letztes Mal, dass er das Passa gefeiert hat. Aber dann in der anderen Welt, wo es keine Zeit mehr gibt, keine Zeitverläufe, kein kausales Denken mehr, da wird er es dann wieder feiern. Da wird er dann wieder Wein trinken. Also im Himmel wird gefeiert. Und dazu gehört der Wein. Und das Passa wird der Ordnung gemäß, wie es von Mose vorgeschrieben wurde im zweiten Buch Mose, wird es, ja, Klammer auf, bis zum bitteren Ende, Klammer zu Ende gefeiert. Es heißt, dann sangen sie den Lobgesang und dann gingen sie hinaus an den Ölberg. Auf Hebräisch Gethsemane. Was es mit Gethsemane auf hat, werde ich in der nächsten Episode erläutern. Denn jetzt kommt dann nach der Ankündigung der Verleugnung des Petrus, wie gesagt, nur die Ankündigung, kommt eben jetzt ein weiterer Step in der Leidensgeschichte, nämlich das Beten Jesu im Garten Gethsemane. Und das werde ich dann morgen erzählen. Bis dahin, alles Gute und bleibe behütet.